Wir schaffen das. Diesen bedeutenden Satz hat Angela Merkel vor ungefähr 10 Jahren gesagt, angesichts der großen Flüchtlingswelle in Europa und der Menschen, die an unseren Grenzen stehen. Und natürlich, die Migration ist eine Herausforderung, aber ich finde es immer großartig, wenn Politikerinnen und Politiker sich menschlich zeigen, Zuwendung, Hilfsbereitschaft signalisieren. Ein bedeutender Satz, wir schaffen das. Auch wenn wir nicht immer alles gut geschafft haben, auch wenn es Nachbesserungsbedarf gibt, hier und da ein wichtiger Satz. Das Flüchtlingsthema wird uns auch erhalten bleiben. Ein Krieg in Europa, keiner weiß, wie dieser Krieg weitergeht. Mir fehlt die Fantasie nach einer diplomatischen, guten Lösung in naher Zukunft. Und wir können davon ausgehen, dass es auch weiterhin Flüchtlingsbewegungen geben wird und dass wir mit diesem Thema auch in unserem Land weiter zu tun haben werden. Aber Flucht gibt es auch noch auf andere Weise. Menschen fliehen oder müssen fliehen aus anderen Gründen. Manche Menschen müssen fliehen, weil sie mit sich selbst und mit ihrer Biografie einfach nicht zurechtkommen. Manche Menschen müssen fliehen, weil sie ja, Schuld auf sich geladen haben, Schuld mit sich rumschleppen und nicht wissen, wohin damit. Manche Menschen laufen weg, weil sie so verletzt worden sind und nicht wissen, wie ihre Wunden heilen sollen. Menschen sind auf der Flucht, weil sie von Lebenskrisen gebeutelt sind. Flucht gibt es nicht nur in diesem konkreten, handfesten Sinne, sondern viele Menschen sind einsam und heimlich auf der Flucht. Flucht ist ein Thema. Und dann, wenn Menschen auf der Flucht sind, dann versuchen sie vielleicht das zu verdrängen, ihre Not zu verdrängen, sich in viel Arbeit zu stürzen, in zweifelhafte Gewohnheiten, in Beziehungen, in Süchte. Es gibt so viele Möglichkeiten, die eigene Flucht zu gestalten, Dinge zu kompensieren, die nicht so laufen, die nicht so funktionieren, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und man macht die Erfahrung, man wird eingeholt. Ja, von Nöten, von Verletzungen, von Schuld werden Menschen oft eingeholt. Heute steht im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes von unserer evangelischen Kirche vorgeschlagen ein Mann, der auch auf der Flucht war. Das Alte Testament erzählt von ihm. Wir lesen im ersten Buch Mose von ihm, es ist Jakob. Es ist Jakob. Seine Vorgeschichte ist keine rühmliche Vorgeschichte. In Kooperation mit seiner Mutter wird er zum Betrüger im ganz großen Stil. Er betrügt seinen Vater, er betrügt seinen Bruder Esau und bringt ihm um sein Erstgeburtsrecht, um seinen Segen. Er ist ein Betrüger und es ist klar, Esau reagiert voller Rachsucht, voller Hass, er will ihm ans Leben und Jakob bleibt nur eins, nämlich die Flucht. Ja? Mit der Hilfe seiner Mutter macht er sich auf den Weg und flieht, er sucht die Verwandtschaft seiner Mutter irgendwie, versucht dahin zu kommen, aber ob er ankommt, ist vollkommen offen. Die Wüste ist unwirtlich. Räuber, wilde Tiere, vielleicht holt Esau ihn noch ein. Ein Mann, der gehetzt ist, der auf der Flucht ist. Und aus dieser Fluchtgeschichte ist der heutige Predigtext entnommen, wie gesagt, die vorgeschlagene Perikope der evangelischen Kirche. Ich lese aus 1. Mose 28 ein paar Verse. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, das bedeutet Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Ein gewaltiger Traum, eine gewaltige Geschichte, ja, Himmel, Licht, eine Leiter, Gott, das klingt nach Fantasy, ne, das klingt so ein bisschen nach Tolkien. Dieser Text ist eine ungeheure Ermutigungsgeschichte für Jakob und auch für uns. Das möchte ich gerne in meiner Predigt ein bisschen entfalten. Jakob ist auf der Flucht, es ist Nacht. Er muss essen, er muss trinken, er muss schlafen, er muss sich ausruhen und dann gerät er in dieses wundersame Land der Träume. Es steht nicht ausdrücklich im Text, aber ich glaube, dass es nicht nur um ihn herum Nacht war, wo man schläft, sondern auch vielleicht in ihm. Wenn wir uns in ihn hineinversetzen, ja, weg von seiner Familie, schuldig geworden im großen Stil, allein, die Zukunft ungewiss, Verzweiflung, Sorge, Angst, all das mag bei ihm da gewesen sein und deswegen war es vielleicht auch in ihm Nacht und nicht nur um ihn herum. Doch plötzlich öffnet sich der Himmel, plötzlich sieht er Licht, er sieht eine Treppe, eine breite Treppe oder eine Leiter, er sieht Engel und ihm weitet sich der Blick. Er bekommt eine ganz neue Perspektive. Ja, so ähnlich wie die Hirten auf dem Feld von Bethlehem, wo plötzlich der Himmel sich erleuchtet und der Engel da erscheint, eine ganz neue Perspektive bekommt Jakob. Und er bekommt sie eigentlich nicht durch diese Vision, durch diesen Traum, sondern weil Gott zu ihm redet. Gott spricht ihn an und das öffnet ihm den Himmel. Das gibt ihm eine ganz neue Perspektive, das gibt ihm eine ganz neue Hoffnung, weil Gott spricht. Und ihr Lieben, das ist eigentlich auch heute noch so. Seit 3000 Jahren machen Menschen die Erfahrung, und vielleicht bist du so jemand und weißt, ja, wenn Gott uns anredet, wenn Gott unser Herz berührt, dann wird es hell in unserem Herzen. Ja? Dann können wir weiter gucken. Wir haben Perspektiven, wir haben Hoffnung, wir gewinnen Mut für die Zukunft. Wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht verzagen. Wir müssen uns von unseren Ängsten nicht einengen lassen. Sondern wir haben Lust, Dinge wieder anzupacken. Wenn Gott spricht, dann lösen sich Dinge und unser Herz und unser Geist wird hell. Diese Erfahrung machen Menschen auch heute. Gott spricht heute nicht immer so, komme ich später nochmal drauf, nicht so spektakulär wie in einer Vision, wie bei Jakob. Oft ist es unscheinbar. Ein Lächeln, eine Umarmung, ein freundliches Wort in der Gemeinde, eine Liedstrophe, ein Bibeltext, was auch immer. Gott hat viele dezente Möglichkeiten, dich zu berühren, dein Herz zu berühren, dein Herz aufzumachen, dein Herz hell zu machen. Das tut er und es ist gut so. Ich möchte kurz was von meiner Geschichte erzählen, wo ich das im Moment erlebe. Ohne da zu tief ins Detail zu gehen, aber ich habe im Moment gerade keine leichte Zeit. Ja, gesundheitlich wissen das viele, dass es gerade bei mir so semi läuft, wie wir jungen Leute das sagen würden. Und vor 2 Wochen gab es einen Wochenspruch, der mich unglaublich gestärkt hat. Dieser Wochenspruch stand beim Propheten Jesaja. Da heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich fühle mich in diesen Wochen manchmal wie ein geknicktes Rohr und dass mein Docht nur noch so glimmt. Ja? Aber dieser Zuspruch, der hat mir so viel Mut gegeben, der hat mich froh gemacht in dieser Situation. Die Situation wurde nicht besser, aber das war wie Licht in mir. Ja? Ich habe den Himmel offen gesehen, weil Gott zu mir gesagt hat, ja, Thorsten, du bist gerade geknickt, und das ist alles gerade ein bisschen suboptimal, aber ich bin da. Und ich zerbreche dich nicht und ich lösche dich nicht aus und es geht weiter. Und diese Erfahrung meine ich, wenn Gott anspricht, wenn Gott zu uns redet, wenn er uns berührt, dann öffnet sich der Himmel, dann wird es hell. Und genauso ist es bei Jakob hier geschehen. Doch was sagt Gott eigentlich? Er redet ja nicht nur irgendwie, sondern er spricht etwas Konkretes. Erstmal stellt er sich vor, er identifiziert sich, er holt seine Visitenkarte raus. Er sagt, ich bin der Gott deines Vaters, deines Großvaters Abrahams und deines Vaters Isaak. Ja, er stellt sich vor und sagt, es gibt eine Kontinuität. Es gibt in deiner Geschichte Männer und Frauen, die mich schon erlebt haben. Er wiederholt die Landverheißung. Er sagt, dieses Land habe ich euren Vorfahren versprochen und daran halte ich auch fest, ich werde euch dieses Land geben. Und dann, und das ist für mich das Besondere, gibt es eine Beistandserklärung. Gott sagt, und ich lese das nochmal vor, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ich bin überwältigt von diesem Zuspruch, liebe Leute, liebe Freunde, weil hier gibt es überhaupt keine Kritik, hier gibt es keinen Vorwurf an Jakob. Jakob ist ja nun wirklich ein Verbrecher gewesen, er war wirklich übel, ja? Er hat seine Familie betrogen, er war wirklich schlecht und Gott sagt nicht, pass auf, so geht das nicht, wir müssen erstmal kritisch reden und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Weg miteinander finden, ja, so läuft es ja oft. Gott spricht sein radikales Ja und sagt, Jakob, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich begleite dich und ich werde alles tun, was ich dir versprochen habe. Noch nicht einmal der Ansatz eines kritischen Aufarbeitens, sondern radikale Treue, radikale Gnade an dieser Stelle. Und das finde ich beeindruckend. Und in der weiteren Geschichte des Jakob wissen wir ja, der wusste natürlich, der hat das ja reflektiert und er hatte noch so manchen Kampf zu kämpfen, dass das nicht gut war. Aber Gott muss ihn darauf nicht festnageln. Er nagelt ihn nur fest auf diesen Zuspruch und das ist beeindruckend. Das ist ähnlich wie bei Paulus. Ja? Bei der Bekehrung des Paulus, da sagt Jesus auch nicht, also du bist echt ein böser Mensch, du hast die Christen verfolgt und so, ne? Eigentlich kann ich mit dir nichts anfangen, aber wenn du Buße tust, nein. Jesus stellt sich vor, er fragt nur, Saul, warum verfolgst du mich? Aber dann sagt er, du sollst mein Bote sein, du sollst mein Apostel sein, ich werde dich zu den Völkern senden. Auch hier eine radikale Begnadigung, radikale Treue. Und ihr Lieben, bei den theologischen Studientagen jetzt im Wittensee wurde nochmal deutlich, dass die Botschaft der Gnade deswegen bei Paulus so im Zentrum stand, weil er das so radikal erlebt hat vor Damaskus. Und so ist es hier auch, eine radikale Gnade, eine radikale Treue. Können wir uns nicht auch ein bisschen was abschneiden von dieser Radikalität in Sachen Gnade, in dieser Radikalität in Sachen Barmherzigkeit? Ich finde es erstaunlich. Gott spricht sein Ja zu Jakob und es ist ja nicht so, dass die Probleme weg wären. Ne? Die wilden Tiere waren nach wie vor eine Gefahr, die Räuber waren eine Gefahr, Esau war nach wie vor eine Gefahr. Es war ja faktisch nichts besser geworden. Oder ein Problem gelöst worden, aber seine ganze Flucht, seine ganze Reise stand unter einem anderen Vorzeichen, unter dem Vorzeichen, dass Gott sagt, ich bin da und ich bleibe da und ich begleite dich und ich werde meine Verheißungen, meine Versprechen definitiv einlösen, Darauf kannst du dich verlassen. Gottes Ja ist ein dickes Vorzeichen, ein Plus vor dem Leben des Jakob. Und das möchte ich auch dir zusprechen. Gottes Ja ist auch ein starkes Vorzeichen, ein dickes Plus vor deinem Leben und vor meinem Leben, vor unserem Leben. Ein Ja stärker als jedes Nein, das in unserem Leben erklingt. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal ein Nein gehört hast. Es gibt so viele Stimmen, die Nein sagen in unserem Leben. Andere zum Beispiel, andere Menschen, die sagen, nein, das kannst du nichts. Nein, du bist wertlos. Nein, du bist unerwünscht. Nein, wir haben keinen Platz für dich. Nein, ich liebe dich nicht. Nein, nein, nein. Es gibt aber auch Stimmen in uns, die sagen nein. Nein, du bist ein Versager. Nein, die anderen können dich nicht gebrauchen. Nein, du bist nicht beliebt. Nein, du kriegst es nicht hin. Nein, du bist einfach am Ende. Du bist einfach ein Loser. Du bist wertlos. Nein, nein, nein. Oder unser Gewissen sagt nein. Nein, diese Schuld wiegt zu schwer. Das kannst du nicht wieder gut machen. Du kannst das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Nein, dein Leben ist verwirkt. Nein. Es klingt so viele Neins in unserem Leben. Und es gibt auch, diese Neins haben oft auch ihre Wirkung. Aber diese Geschichte sagt uns, Gottes Ja ist stärker, ist größer, ist wichtiger, hat mehr Kraft als alle Neins unseres Lebens. Als die Brüche und Risse in deinem Leben, als die Defizite, die du vielleicht hast, unter denen du selber leidest. Egal, was dein Nein ist, Gottes Ja ist größer. Gottes Ja ist ein größeres Plus, ein stärkeres Vorzeichen. Und Paulus sagt das in Römer 8. Manche kennen von euch vielleicht diesen Vers. Ich bin gewiss, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Und dann zählt er auf, ja, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes. Nichts kann uns von diesem Ja Gottes trennen. Nichts kann dieses Plus vor unserem Leben ausradieren. Nichts. Und unter keinen Umständen. Und ich finde, das ist mal so eine richtig gute Botschaft. Das verdient das Wort Evangelium. Richtig gute Botschaft. Nun kann man sagen, ja, der Jakob hat es leicht. Der hatte ja so eine richtige, spektakuläre Vision. Der hat geträumt, ne, der sah das so richtig und hat eine Stimme gehört. Ja, wir haben das nicht, ne? Wir müssen immer in die Bibelstunde gehen und so. Und ja, zu wem redet Gott denn so direkt wie zu Jakob? Das, diese Erfahrung kennen wir doch meistens nicht. Ne? Ja, das stimmt. Ich wünsche mir das auch manchmal, dass Gott so direkt spricht, so hörbar. Und ich genau weiß, okay, jetzt habe ich es mit Gott zu tun. Das ist oft nicht so. Aber wir als Christen wissen, dass dieses Ja Gottes kein Traum geblieben ist, sondern dass dieses Ja Gottes einen Namen bekommen hat und ein Gesicht. Nämlich den Namen Jesus Christus. In diesem Namen, in diesem Mann zeigt Gott sein Gesicht, zeigt er sein Herz und er sagt in unüberbietbarer Weise Ja zu dir. Paulus ist auch da radikal. Im 2. Korintherbrief sagt er, Jesus Christus sagte nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er ist in seiner Person das Ja Gottes. Ja, so, original schon Paulus. Bei uns gibt es Ja, aber. Ja, vielleicht. Ja, mal gucken. Jesus ist einfach nur Ja. Zuspruch radikal. Ja. Dafür steht dieser Mann, dafür steht dieser Name Jesus Christus für diesen Zuspruch. Und Jesus deutet diese Geschichte, diese Jakobsgeschichte später mal auf sich. Im Johannesevangelium Kapitel 1 sagt er, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen über den Menschensohn. Also wenn er vom Menschensohn redet, meint er immer sich selbst. Ja? Und er greift die Jakobsgeschichte auf in Johannes 1 und sagt, eigentlich bin ich es, der dort auf der Leiter ist, ja, der dort dich begleitet, der dort aktiv ist, der dort an deiner Seite ist. Ich bin es letztlich. Ich bin es, der dir diesen Zuspruch gibt, diese radikale Gnade, diese radikale Liebe, diese radikale Barmherzigkeit und diese radikale Treue. Jesus selbst verbirgt sich dafür. Jakob war beeindruckt von diesem Traum und er war hoffnungsvoll. Und er gibt diesem Ort einen Namen, Bethel, Haus Gottes. Es gibt ja heute auch noch Einrichtungen, die Bethel heißen und so im diakonischen Bereich. Ne? Bethel kommt daher, Haus Gottes. Und er sagt, weil hier wohnt Gott, hier ist die Pforte des Himmels, hier hat man wirklich einen Aufblick zu Gott. Ich finde, wir als Christen könnten das nochmal anders sagen. Nämlich am Kreuz von Jesus Christus ist das Haus Gottes. Am Kreuz von Jesus Christus haben wir einen direkten Blick in das Herz Gottes. Dort können wir sehen, wie Gott es mit uns meint. Mit dem Kreuz will Jesus dir sagen, du wirst nicht festgenagelt auf deine Vergangenheit, du wirst nicht festgenagelt auf deine Schuld, auf die Brüche und Risse deines Lebens, du wirst nicht festgenagelt auf das, wo du dich verletzt hast, wo du andere verletzt hast, sondern ich lasse mich festnageln auf meine Gnade zu dir. Mit dem Kreuz will Jesus dir sagen, ich kenne die Gottverlassenheit, ich kenne die Nacht, die Jakobsnacht, die Verzweiflung, die Angst. Ich kenne es, mich von Gott verlassen zu fühlen und gerade dann, wenn du auf der Flucht bist, wenn du in der Dunkelheit bist, innen und äußerlich, dann bin ich da, dann bin ich an deiner Seite und teile deinen Schmerz und teile deine Klage. Mit dem Kreuz will Jesus dir sagen, ich verbinde dich mit allen anderen, die auch unter dem Kreuz stehen, die auch unter dem Kreuz mein Ja empfangen. Und das ist ja so, ihr Lieben. Ja, das ist ja die große Chance von Gemeinschaft. Es ist ja nicht nur so, dass wir uns hier treffen, damit das möglichst effektiv ist und dass man nicht nur Gottesdienst für 2, 3 Leute machen muss, sondern Gemeinschaft ist Qualität, weil wir in der Gemeinschaft genau das auch erleben, nämlich Ermutigung. Ne? Zwischen Tür und Angel, durch ein freundliches Wort, durch eine Nachfrage, durch eine Umarmung, durch ein Gespräch, durch in der Feier des Abendmahls, im Gebet, im Hören auf Gott. Hier geschieht Ermutigung und hier gehen Menschen nach Hause und sagen, ja, es ist hell geworden in meinem Leben, ich habe Mut bekommen. Das ist gut, dass ich hier war im Martin-Luther-Haus. So soll es sein für Kinder, für Erwachsene, für junge Menschen und für alte Menschen. Der Himmel offen, das Herz hell. Zum Schluss macht Jakob etwas, das für die Spiritualität Israels ganz wichtig war. Und das steht auch in dem Zusammenhang mit dem Wochenspruch, den Wolfgang Tarrach eben vorgelesen hat. Darum wurde dieser Wochenspruch ausgewählt und in Beziehung gesetzt zu dieser Geschichte. Nämlich, es heißt in Vers 18, Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl darüber. In der Spiritualität Israels ist es ganz wichtig, nicht zu vergessen, was Gott Gutes tut. Ne? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnere dich daran. Jakob möchte es nicht vergessen. Jakob möchte, wenn er wieder an diesen Ort kommt, daran denken, was Gott Gutes getan hat. Auch in anderen Geschichten, in der Geschichte Israels ist das so. Als sie durch den Jordan ziehen, wird den Israeliten auch gesagt, ne, errichtet eine Steinpyramide. Und da fragen die, warum? Wenn eure Kinder euch fragen, warum diese Steinpyramide, dann sollt ihr ihnen sagen, hier hat uns der Herr hindurchgeführt. Ein Denkmal für die Gnade Gottes. Es ist kostbar, sich zu erinnern an das, was Gott Gutes tut. Hast du einen Weg, ein Denkmal? Hast du ein Denkmal, die guten Taten Gottes zu erinnern? Ich habe für mich so einen Weg gefunden, das mache ich nur bei besonderen Erfahrungen, dann schreibe ich mir das auf. Ich bin kein großer Tagebuchschreiber, aber besondere Gotteserfahrungen schreibe ich mir auf. Und dann an Silvester nehme ich mir Zeit, morgens, und lese mir durch, was war im Jahr 2025. Wo hat Gott mich berührt, wo hat er mich beschenkt? An was möchte ich mich erinnern? Was möchte ich nicht vergessen? Welche Guttaten, welche Barmherzigkeit hat er getan? Und da möchte uns das ganze Alte Testament immer wieder zu ermutigen, dass wir etwas gegen das Vergessen tun, gegen das Vergessen auch in unserem eigenen Leben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Jakob erfährt trotz seiner verkorksten Geschichte Ermutigung und eine neue Perspektive, eine radikale Begnadigung, die radikale Treue Gottes. Und auch über deinem Leben darf sich der Himmel öffnen. Gott will auch dir nahe kommen. Gott will dich unter allen Umständen begleiten. Gott wird dich unter allen Umständen nicht aufgeben. Er sagt Ja zu dir, trotz allen Neins, die sich dir entgegenstellen. Eine wirklich gute Botschaft. Amen.